Historisch, so kann man die Saison 2023-24 des VfB Stuttgart wohl wirklich bezeichnen. Zwar keine Meisterschaft, kein Pokalsieg, aber trotzdem die Saison mit den meisten Punkten, dem Stürmer mit den meisten Toren in einer Saison, dem Sturmduo mit den meisten Toren in einer Saison und. Quasi Rekorden nach Rekorden. Mit ein paar Wochen Abstand und den ersten Abgängen kann man aber schon sagen, wir müssen diese Saison festhalten in unserem Kopf, im Herzen und werden vermutlich noch lange davon zehren dürfen oder müssen, aber auch noch schwärmen davon können. Und damit herzlich willkommen zum sportlichen Teil einer liebgewonnenen Tradition, nämlich des gemeinsamen Rund um den Brustring und Brustring-Talk Rückblicks. Und damit hallo in die heutige Runde mit Sarah, Lennart und Christoph. Hallo ihr drei.
Hi.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, aber ich heiße nicht Christoph.
Christopher, ja, Herrgott.
Ja, genau. Ja.
Das ER habe ich ja scheiße. Aber ja, ich mach's jetzt okay. Nicht nochmal. Ja. Oh Mann.
Das ist echt. Okay, ich wollte dir nur gleich auf die Finger klopfen.
Ja, das ist gut. Du darfst es in deiner Eigenschaft als, du weißt schon.
Ja, genau. Okay.
Völlig aus der Übung, der Mann. Man könnte meinen, wir hätten lange nicht gepodcastet,
ja,
Martin.
Das wäre wohl eine Vermutung, die da sehr nahe liegt. Ja, das könnte wohl sein. Ich glaube, das letzte Mal zum Hinrundenrückblick, aber mein Gott. Ja, wie gesagt, eine historische Saison und wie ihr alle merkt, sind ein paar Wochen schon ins Land gezogen. Mittlerweile haben wir EM. Und die Bundesliga ist eigentlich schon relativ weit weg. Deswegen wollen wir in zwei Teilen so ein bisschen nochmal eher so gefühlsmäßig auf die Rückrunde zurückschauen und schon ein bisschen auch Ausblick, weil ihr habt es alle gemerkt, es tut sich schon einiges mit Transfers und so weiter, dem Nebensportlichen, also dem Vereinsgeschehen, das auch wieder aktuell war, da wollen wir im zweiten Teil so ein bisschen drauf gucken. Und ich habe einen wunderbaren Einstieg, weil die etwas Jüngeren unter uns, damit ist Sarah gemeint.
Danke.
Ja, ist ja wirklich so. Du hast ja zugegeben, so eine Saison noch nie erlebt. Also ich meine, du hast einen VfB ja nur erlebt mit Scheiße, mit Abstiegskampf, mit Abstieg, zweimal auch natürlich wieder aufgestiegen aus der zweiten Liga. Wie fühlt sich für dich, also weil wir anderen haben es ja schon irgendwann mal erlebt, wie hat sich für dich diese Saison angefühlt? Also eine Saison, wo du keinen Abstiegskampf hast, wo du einen einstelligen Tabellenplatz hast und ganz weit oben stehst.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also für die, die es nicht wissen oder mich nicht so kennen, ich bin 25, ich bin in Hoffenheim aufgewachsen und kam zum VfB 2011. Also wie du sagst, nicht viel Schönes erlebt.
Perfektes Timing.
Auch. Genau. Also ich erinnere mich irgendwie noch dunkel an meinen rumspringenden Onkel bei der Meisterschaft 2007, aber da war ich 8 Jahre alt und habe in Hoffenheim gewohnt, habe nicht so viel mitbekommen. Deswegen regelmäßig zum VfB fahre ich seit 2016, was jetzt auch nicht unbedingt immer die allerschönste Zeit war. Und diese Saison war völlig surreal. Es war völlig surreal. Ich habe in feinster VfB-Fan-Manier die ganze Zeit drauf gewartet, wann kommt der Einbruch, wann stürzt das alles zusammen. Kann ja alles gar nicht sein. Und es war gleichermaßen völlig überfordernd und sehr, sehr heilsam für die letzten Jahre, muss ich sagen. Ich ziehe ganz, ganz, ganz viel raus aus der Saison. Und ich habe es auch sehr genossen, dass es eine Saison war, in der ich persönlich mich einfach auf den Fußball konzentrieren konnte und alles, was abseits des Platzes war, tatsächlich gar nicht so wahrgenommen habe, weil es auch einfach ging, weil es einfach schön war, ins Stadion zu gehen. Und ich habe mich irgendwann dabei erwischt und das kam mir völlig absurd vor, dass ich in der U-Bahn saß, das war auf dem Weg, das war im April, also auf dem Weg zum Heimspiel gegen Frankfurt war das, und ich saß in der U-Bahn und dachte so für mich, ja, alles andere als ein Sieg heute überrascht mich. Was ist denn hier passiert? Was ist denn da los? Und das tat sehr, sehr, sehr gut. Es war sehr heilsam.
Ja, ich glaube, so nach den ganzen Jahren und mit Leiden und
Nach all der Scheiße?
Genau. Ja. Ich wollte den Spruch jetzt nicht gleich am Anfang raushauen. aber dann habt ihr das übernommen, das ist auch okay. Ja, war es natürlich wirklich für alle und selbst für Fans, die auch schon ein bisschen länger dabei sind, also wie meine Wenigkeit. Ich habe schon einige Meisterschaften miterleben dürfen, Pokalsiegen, UEFA-Cup-Finale. Also einiges Tolles, aber es tut einfach wahnsinnig gut, genauso wie du es gesagt hast, Sarah. Nach all den Jahren mal wieder so eine Saison zu erleben, wo du einfach entspannt bist. Und mein großer Wunsch war ja Anfang der Saison, ich möchte am 33. und 34. Spieltag nichts mehr im Abstieg zu tun haben. Also die letzten zwei Spieltage entspannt anschauen. Dass man in den letzten zwei Spieltagen irgendwie noch um Platz 2 kämpft, war natürlich komplett illusorisch, aber ist passiert. So gesehen war es auf eine andere Art, hatte man noch irgendwas zu mitfiebern, aber natürlich im viel positiveren Sinn. Nochmal ein bisschen so Blick zurück. Am Beginn des Jahres, Afrika Cup, Asien Cup war, die Spieler waren nicht alle da. Das heißt, die Mannschaft nicht vollständig. Und wir sind nicht so ganz perfekt reingestartet. Sarah, du hattest ja gesagt, hier am Anfang, du hattest das Gefühl, irgendwann muss dieser Einbruch kommen. Lennart, hast du gedacht, am Anfang, gerade mit diesen Auftaktniederlagen, es kommt dieser Einbruch oder es kommt jetzt diese Delle, auf die wir VfB-Fans alle gewartet haben?
Ja, zumal dann als nächstes das Spiel gegen Leipzig anstand, wo wir bekanntermaßen oder gegen die wir bekanntermaßen noch nie gewonnen haben. Das eine Spiel haben wir eher doof verloren, das andere ein bisschen verdienter. Und ich hatte, also das war schon so der Punkt, wo ich dachte, oh, das könnte halt im Mittelfeld enden. Also da sind nicht bös ausgehen, sondern es könnte halt sein, dass wir, wo wir ja schon in der Hinrunde von Europapokal gesungen haben, es könnte sein, dass wir da so einen leichten Dämpfer bekommen, aber ich weiß noch, wie wir auch im Winter drüber gesprochen haben, das war ja noch davor, vor den Spielen, genau. Unsere Aufnahme, und auch da habe ich, glaube ich, gesagt, der VfB schließt nicht schlechter als Platz 5 ab, weil der einfach so viel, die Mannschaft in der Hinrunde schon so viel gezeigt hatte, was sie kann, und da ja auch da nach zwei Niederlagen in Folge beispielsweise zurückgekommen ist, nach den Spielen gegen Heidenheim und Hoffenheim, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie jetzt komplett ins Mittelfeld rauscht, was ja immer noch sehr respektabel gewesen wäre, wenn man im letzten Sommer schaut.
Genau, und du hast schon gesagt, der wirkliche Einbruch kam nicht. Es kam ein Hurra-Fußball, ein total überzeugender erster Sieg gegen jetzt hätte ich fast den Namen gesagt, Mann, so muss ich mir sich konzentrieren, gegen Rasenball Leipzig. So, da muss man echt aufpassen, wir wollen ja auch hier nicht irgendwelche Schleichwerbung machen. War generell der erste Sieg 2024 und was, finde ich, in den Wochen drauf so ein bisschen aufgefallen ist, es waren auch mal Siege dabei, die jetzt nicht unbedingt ruhmreich waren, aber es waren halt 3 Punkte am Ende. So zum Beispiel das Spiel in Darmstadt, ja, wo man recht unaufgeregt eigentlich und jetzt ohne großen Hurra-Fußball gewonnen hat. War das für dich, Christoph, fair? Auch ein Beleg davon, dass die Mannschaft weiter gewachsen ist.
Du darfst übrigens gerne auch nur Chris sagen. Ich weiß, im Schwäbischen ist Christopher immer so
bisschen. Ja, genau, ist Christopher.
Hanno? Ja, Hannover ist der noch besser. Ist Christopherle. Das ist ganz vorbei. Es war dieser Fußball, wo man plötzlich gedacht hat, okay, die können nicht nur Hurra-Fußball, sondern die können auch verwalten und die können auch mal die Spiele gewinnen, wo sie vielleicht nicht wirklich gut drauf sind. Oder wo du eigentlich sagst, ja, letztes Jahr hätte man da wahrscheinlich noch irgendwann ein dummes Gegentor kassiert oder zwei. Und selbst das haben sie in der Saison durch eine, wie ich fand, einfach ganz, ganz hervorragende Körpersprache und ganz arg viel Glauben an die eigene Leistungsfähigkeit gezeigt. Und das ist ein Riesenverdienst vom Trainer einfach auch, dass der das denen klargemacht hat, so hey, ich weiß, was ihr könnt, ihr habt es gezeigt, was ihr könnt und darauf bauen wir auf. Und wenn es halt mal nicht so läuft, dann machen wir trotzdem weiter. Und das ist diese Mentalität, die, und da ist es mir dann tatsächlich auch teilweise wurscht, ob sie dann das Spiel am Ende, ja, es ist eigentlich nicht wurscht, ob sie gewinnen oder verlieren, also es sollte schon immer gewinnen, aber wenn sie wirklich alles raushauen und es halt dann am Ende echt ärgerlich ist, siehe da im Pokal gegen Leverkusen, was, ja, wo ich sagen muss, mein Friseur, Grieche, Grüße an der Stelle, falls das hört, zu dem ich auch schon ewig gehe, der regt sich heute noch darüber auf, über den Schiedsrichter und über den Andrich und was ich was. Ja, es ist schon mal gut langsam. Nein, 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 kann nicht sein. Es sind lauter solche Sachen einfach, wo du sagst, ey, war eine ganz andere Saison, war eine ganz andere Körpersprache vom Verein, von den Spielern her, von der ganzen Mannschaft, die sind einfach aufgetreten als Einheit. Und das mal wieder so zu haben und nicht nur sehr viele Einzelkämpfer zu haben, ist einfach geil. Ganz einfach.
Kann ich vielleicht mal... Ja, bitte. Nee, mach ganz gerne.
Oder auch dieses Spiel in Freiburg. Ja, ich meine, wir haben gegen viele Mannschaften beide Spiele gewonnen, aber auch in Freiburg, ja, wo wir auch die letzten Jahre immer nicht so gut ausgesehen haben. Da dieses Spiel mit diesem Mittelstädt-Tor, wo dann plötzlich auch alle anderen angefangen haben zu treffen. Leveling, Mittelstädt schießen plötzlich Tore. Also das war halt echt schon, wie du sagst, dass die Mannschaft sich da so weiterentwickelt hat und auch solche Spiele dann gewinnt mit Torschützen, die man nicht erwartet hat. Das fand ich auch krass.
Sarah.
Ja, ich fand, kann ich so aus der Kurve so ein bisschen berichten, darauf bezogen auch, was mich total beeindruckt hat während der Saison, war so auch der allgemeine Stimmungsshift und diese Zuversicht in der Mannschaft. Also ich erinnere mich an den letzten Jahren, wenn du mal in Rückstand geraten bist oder auch nur den Ausgleich gekriegt hast, war es direkt so, ja gut, also da war so eine allgemeine Resignation um mich rum, dass man so dachte so, oh Gott, verlieren wir noch oder ja, haben wir jetzt quasi schon verloren. Und es ist ein Optimismus um mich rum in die Kurve eingezogen und ein Glauben an diese Mannschaft. Ja, Rückstand, scheißegal, drehen wir halt. Gewinnen wir trotzdem, ja. Ausgleich gegen Bayern, egal, gewinnen wir trotzdem noch. Und ich denke, das zeigt auch ganz, ganz eindrücklich, was da passiert ist. Einfach, dass selbst in der Kurve dieser Optimismus einzieht, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und das war auch sehr, sehr schön.
Spricht ja wirklich eben dafür, und die Mannschaft hat es ja ausgestrahlt. Und Lennart, du hast es ja auch gerade gesagt, dass mal andere die Tore schießen. Ich meine, Hinrunde, wir waren total getrimmt darauf, dass Guirassy die Tore schießt, Undav eigentlich. Und jetzt haben die einfach, gerade zum Start des Jahres haben die Guirassy gefehlt, da hat Silas gefehlt, halt, wobei der jetzt keine Stammkraft war, aber er war einfach nicht da, also auch keine Wechseloption. Ito hat gefehlt, Jong haben gefehlt, also es haben einfach wahnsinnig viele Spieler am Anfang einfach mal gefehlt. Und trotzdem war es eben nie dieser Bruch, dass man gedacht hat, okay, jetzt fehlen dir irgendwie 2-3 zentrale Spieler, jetzt funktioniert es nicht mehr. Und es sind andere einfach in diese Lücke gesprungen und das mit Sicherheit eben auch eine Stärke, ein Trainerverdienst, dass die anderen da so reingesprungen sind, Selbstvertrauen hatten und den Mut hatten, in diese Lücken zu springen und diese Lücken zu füllen. Und das war schon einfach was sehr Erstaunliches, was man auch lang nicht mehr gesehen hat. Einfach, dass auch die zweite Reihe sich letztendlich so nahtlos einfügt. Und ein Paradebeispiel war für mich dann Silas, der am letzten Spieltag, als ob es nichts gewesen wäre, zu dem 4:0 gegen Gladbach durchläuft, also mit einem Selbstvertrauen, und er kommt ja eigentlich von der Bank, hat nicht gespielt, hat ehrlich gesagt eine scheiße Saison gehabt und macht trotzdem das Ding, und wie gesagt, das ist mit Sicherheit, also ich persönlich sehe da einen wahnsinnig riesigen Verdienst eben bei Hoeneß, der, ich glaube, wir hatten es auch in der Hinrunden im Rückblick, das ist der erste Trainer seit Jahren, der eigentlich fast jeden Spieler besser gemacht hat. Und das ist in der Rückrunde einfach wieder so wahnsinnig aufgefallen. Oder fällt dir gerade ein Spieler ein, der komplett abgefallen ist, Lennart? Also wo du sagst, scheiße, der ist wirklich komplett Entwicklung rückwärts.
Nö, also die Entwicklung rückwärts nicht. Der Hut wurde nach seinem Tor gegen Darmstadt wurde immer blasser, aber ich meine, man hat ihn ja wirklich auch nur für die Rückrunde geliehen als Backup für Karasor und Stiller. Ansonsten in der sehr guten Also in einer sehr guten Saison, da hatten vielleicht der eine oder andere mal so kleinere Leistungsschwankungen, aber das war wirklich minimal. Also die Mannschaft ist ja wirklich in jedem Spiel an ihr Limit gegangen. Und ich überlege gerade von den Leuten, die gespielt haben, nee, also da ist keiner, wo ich gedacht habe, puh, der hat sich aber langsam jetzt aus der Mannschaft gespielt. Du hast ja echt manchmal auch die Qual der Wahl, die stellst du vorne auf. Und auf dem Giras, die musstest du irgendwann zusammenspielen lassen. Führig eigentlich auch, Mio eigentlich auch, Leveling eigentlich auch. Ja, also eigentlich, die haben sich alle angeboten. Da hat es ja wirklich die Qual der Wahl. Nur Stiller und Karasor waren quasi gesetzt auf ihrer Position, und hinten hat sich das dann nach der durch die Verletzung von Zagadou auch ein bisschen sortiert. Aber auch da, ob du nur mit Stergiou auf der rechten Außenbahn dann gespielt hast oder mit Rouault auf der Rechtsverteidigerposition, das war eigentlich, hast du auch keinen Unterschied groß gemacht. Gut, mit Rouault war, glaube ich, auch länger raus wegen seiner diversen Gesichtsverletzungen und Wagnermann auch, aber also ich glaube, Wagnermann, dem war es ein bisschen bitter, dass er so viel verletzt war diese Saison. Der hätte, glaube ich, auch einen größeren Impact haben können, glaube ich.
Ja, man hat ja gesehen, also wenn er gespielt hat, war er ja wirklich ein entsprechender, ja, ein positiver Anteil von der Mannschaft, als ich erinnere mich, das war noch Hinrunde, aber das Spiel in Wolfsburg, ne? Also da der ist, und da hoffe ich einfach, dass der einfach, ja, seine Verletzungsmisere mal so ein bisschen ablegt und mal wieder ein bisschen konstanter über eine gewisse Zeit einfach spielen kann, weil ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Spieler und er hat fußballerisch was auf dem Kasten. Abwehr passt bei ihm. Also, er ist, wenn er zurückgefallen ist, dann einfach aufgrund von seinen Verletzungen zurückgefallen, aber nicht, weil er leistungstechnisch abgefallen ist.
Ja, das finde ich auch so krass in der Saison, dass du halt die Spieler, die nicht da waren, ob sei es nun ein Endo, ein Sosa oder Mafropanos, die vor der Saison gewechselt sind, oder halt ein Zagadou oder ein Wagnermann, du hast die spielerisch nicht so sehr vermisst, ne? Was jetzt nichts gegen die nichts gegen deren Qualität sagen soll, aber der Rest hat einfach so krass performt, dass du halt einfach auch dir gar keine Sorgen machen musst, dass die zwei Verteidiger ausfallen.
Also ich habe gerade genau auch an Daxo gedacht und habe parallel mal nachgeguckt, wann der sich eigentlich genau verletzt hatte, weil ich da ganz kurz so die Sorge hatte, boah, der wird echt fehlen, und daran habe ich mich jetzt wieder erinnert. Ja, das hatte ich schon fast, ich will nicht vergessen sagen, weil das ein bisschen respektlos dem Spieler gegenüber wäre, so meine ich das auch gar nicht. Aber wie du sagst, Lennart, man hat es halt kaum gemerkt, dass jemand, der eigentlich ja auch eine sehr, sehr starke Hinrunde gespielt hat, kaum gefehlt hat.
Ja, 1. Februar hat er sich, ließ ich gerade Nachricht vom Kicker, da hat er sich ein Kreuzband gerissen. Ich glaube, das war dann im Training. Es war sogar im Training, genau.
Ja, genau, es war noch nicht im Spiel.
Ja.
Ich möchte da auch noch ganz kurz Jong rauspicken, wenn ich darf. Mhm. Weil der, ja, für den fand ich, der hatte ein unglaublich schwieriges Jahr eigentlich. Also neu in den Verein da irgendwie reinkommen, dann am Anfang schon gute Chancen mal gehabt, und das, ich glaube, wenn der schon relativ früh sein Tor schon gemacht hätte, wäre es auch anders gelaufen. Dann so ein bisschen raus gewesen, dann ganz arg viel unterwegs gewesen, denn der Druck dann auch wirklich mit diesem, hey, wenn wir die Medaille holen, müssen wir keinen Militärdienst leisten, also das macht auch was mit den jungen Leuten auf jeden Fall. Und der war so lange raus und die haben den so gut da reingebaut, dass ich jetzt in den letzten Spielen jedes Mal auch das Gefühl hatte, ja, ich ist egal, wegen mir kannst du auch Jong spielen lassen. Und da versprechen wir tatsächlich fürs nächste Jahr auch nochmal einen Schritt, weil er sich da dann zu 100% mal auf den VfB konzentrieren kann. Das ist für mich eine unglaublich spannende Personalie. Und da sieht man eigentlich auch, wie ihr es gesagt habt, wenn die von außen, die waren vielleicht länger weg mal oder irgendwas, die kamen aber rein in die funktionierende Mannschaft und mussten nicht gleich irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen. Und das war ein absolutes Pfund in diesem Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja,
ja. Ich meine, ich glaube, da muss man dieses, weil du sagst, funktionierende Mannschaft, da muss man wirklich schon nochmal auf die letzte Saison zurückschauen. Und da hat sich die Mannschaft ja zum ersten Mal seit langer Zeit einfach schon wieder gefunden gehabt. Ja. Und sie haben das halt alles mitgenommen. Also so diesen, hey, wir haben die Relegation gepackt und wir haben wieder einen Plan, was wir auf dem Platz machen müssen. Und das ist nicht verloren gegangen, weil oft hast du ja auch so Fälle, dass sowas in der Sommerpause ja komplett verloren geht. Das war dieses Mal definitiv nicht der Fall. Also es ging ja einfach so weiter, es wurde weiterentwickelt, es wurde noch besser. Und das war natürlich schon, das war auch ungewöhnlich, nach diesem positiven Ende der letzten Saison, wir haben es ja auch schon anders erlebt, dass der Start in die nächste Saison uns wieder unten reinspielt, dass wir eigentlich nichts draus ziehen, keine Entwicklung nehmen. Und das war halt dieses Mal wirklich komplett anders. Ich meine, dass die Entwicklung wirklich so krass ist, ich hätte es nicht gedacht, logischerweise.
Aber haben wir ja auch, oder hat die Mannschaft auch nur geschafft wegen den Fitnessgrundlagen von Bruno Labbadia.
Ist ja, das klar. Muss man fairerweise sehen. Ne? Und also für mich ist so wirklich der Spieler, der das so alles, was heißt, ja, symbolisiert oder der so stellvertretend für die ganze Entwicklung ist, ist für mich, ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen abgedroschen, ist Maximilian Mittelstadt. Der ist so, kommt als von einem Absteiger für eine geringe Ablösesumme nach Stuttgart. Ich glaube, man hat keine großen Erwartungen an ihn gehabt. Es war eher so, hey, cool, das ist ein vernünftiger Ergänzungsspieler und der kickt jetzt gerade parallel EM. Also, und ich finde, das ist so, also für mich sehr stellvertretend für das, was die Mannschaft dieses Jahr geleistet hat. Würde, was für ein Spieler wäre es für dich, Sarah, wenn du dir einen rauspicken dürftest oder müsstest, der wirklich so ganz eine ganz besondere Entwicklung genommen hat?
Ich hätte, glaube ich, tatsächlich auch Maxi Mittelstädt genommen, weil ich auch gedacht habe, hey, der hat sein erstes Länderspieltor geschossen, der steht jetzt in der Startelf, der kam für eine 500.000. Ja, und man hat gedacht, ja, genau wie du es gesagt hast, an wen ich auch ein paar Mal so gedacht habe, wäre jetzt Chris Führig tatsächlich, weil ich, das kann auch sehr persönliches Empfinden gewesen sein oder so der Vibe in unserer Stadiongruppe, aber ich hatte die letzten Jahre immer das Gefühl, Chris Führig kann kicken, bis er den 16er betritt und dann brauche ich schon gar nicht mehr hingucken, das wird sowieso nichts. Und ich finde auch der, was der für eine Entwicklung hingelegt hat unter Sebastian Hoeneß, ist Wahnsinn, ja, auch völlig verdient jetzt bei der EM dabei. Der wäre jetzt noch so der Erste gewesen, neben Maxi Mittelstädt, der mir in den Kopf gekommen wäre.
Chris, bei dir, was hättest du einen, den du rauspicken würdest?
Also tatsächlich, klar, Maxi Mittelstädt, das absolute Paradebeispiel mit, oh ja, endlich, wir haben ein Backup für Sosa. ja, von wegen. Also nach derzeitigem Stand wäre, glaube ich, Borna Sosa der Backup von Maxi Mittelstädt und das auch vollkommen zu Recht. Bei mir wäre es ein Stück weit, glaube ich, Undav. Ja, ich weiß, man soll nie mit Leihspielern komplett sich verlieben, aber der Typ macht es einem brutalst schwer einfach. Und auch wenn man dem seinen Werdegang sieht, also immer wieder einen Schritt und sich immer angepasst und immer weitergemacht und immer das nächsthöhere Level auch wirklich erreicht und jetzt auch bei der Europameisterschaft es auch schon mitgespielt hat, klar, jetzt nicht im Stamm oder halt öfters drin, okay, mal abwarten, was noch passieren kann, aber trotzdem ist für mich auch so einer, wo man gesagt hat, ja, gucken wir uns mal an, wie der sich entwickelt, wie er reinpasst. Und ich glaube, dass das für den dieses ganze Umfeld beim VfB einfach auch was war, wo er nochmal aufgeblüht ist, wo er nochmal eine Schippe drauflegen konnte. Und der hat schon eine gewisse Qualität und die hat er nochmal gesteigert. Bei vielen ist es ja oftmals, ja, die machen einen großen Qualitätssprung und dann nur noch kleinere Anpassungen. Und ich glaube, bei Undav war's, der hatte schon eine gewisse Qualität und da ist wirklich auch noch was drauf. Und das ist auch wieder, ja, ich mag den Kerl total. Ich finde das so schade, dass sich das gerade so hinzieht alles. Du darfst halt wirklich nichts Verrücktes machen im Endeffekt, aber ich weiß nicht, ob es einen gerade hier in der Runde gibt, der sagt, ey, wenn wir irgendwie eine vernünftige Möglichkeit haben, Dennis Undav zu behalten, dass einer sagt, nee, brauchen wir da nicht. Völlig überbewertet der Typ, aber...
Ich habe gerade noch das Video im Kopf, wie er Karaoke gesungen hat. Das ist jetzt völlig unabhängig vom Sportlichen, aber ich finde den Typ so großartig, auch als Typ. Wie du sagst, man soll sich nicht in Leihspieler verlieben, aber es ist völlig zu spät. Dennis macht einen Scheiß, bitte.
Bitte. Und was war, vor allem, wenn man ja auch heute lesen konnte, dass er wohl auch bereit, also man hat sich das wohl mündlich geeinigt, der VfB mit ihm. Und er ist wohl auch bereit, auf Gehalt zu verzichten. Was ich auch, das ist Profifußball und der könnte wahrscheinlich auch einfach die Differenz zwischen der Ablösesumme und der Kauf, der Rückkaufoption einfach selber aus der eigenen Tasche zahlen. Aber das finde ich halt auch, ist halt auch so ein Zeichen. Ja? Deswegen kann es, ich bin da bei Undav voll dabei, auch wenn ich ein bisschen Sorge habe, dass wir uns verheben, aber
ich glaube, da schauen wir noch mal im zweiten Teil drauf. Ja, genau, also ja, das ist definitiv ein Punkt. Was ich aber bei ihm einfach so erstaunlich finde oder so absolut positiv finde, er ist ja nicht nur ein klassischer Stürmer, wie oft er Vorlagen gemacht hat und was für Vorlagen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also es ist ja nicht nur so, geil, du hast einen Goalgetter, der hat seine 18 Kisten gemacht, voll cool, nice. Nee, der hat ja einfach auch Vorlagen und teilweise was für geile Pässe und also Wahnsinn, also er hat ja einfach nicht nur dieses Gefühl, also er ist nicht nur für mich nicht nur Goalgetter, sondern er ist einfach ein ganz wichtiger Teil von dem ganzen Offensivspiel gewesen und das finde ich ist eine Besonderheit und eben weitaus mehr wert wie einfach nur diese 18 Tore, die er gemacht hat.
Überleg dir mal, 18, ganz kurz, 18 Tore, 8, 10 Tore. Ein VfB-Spieler, der in einer Saison 18 Tore schießt und damit nicht unser bester Torschütze. Das ist, also, wo Sarah vorhin sagte, das ist für sie alles neu. Also auch das ist für mich komplett neu. Also, keine Ahnung.
Mit 18 Toren wärst du letztes Jahr Torschützenkönig geworden.
Ja. Also Fritz Walter hatte mehr gehabt, aber das sind ein paar Jahre her.
Sorry.
Einer, der mir gerade noch so ein bisschen, oh Sarah, du wolltest noch was sagen, gell?
Ja, sorry, ja.
Nee, also, ich glaube,
dass, alles gut. Also was Dennis Undaf für mich auch menschlich total ist, und mit menschlich meine ich jetzt, ich kenne ihn nicht persönlich, aber bei dem, was eben so rüberkommt und was man mitbekommt, muss man ja immer vorsorglich dazu sagen, bei dem, was man weiß und mitbekommt, ist Dennis Undaf für mich wahnsinnig symbolisch für das, was diese Mannschaft und gerade auch mit Sebastian Hoeneß diese Saison geschafft hat. Und das war halt einfach auch menschlich, das abzuholen, also die Fans abzuholen und so einen Zusammenhalt zu schaffen zwischen Kurve und Mannschaft oder zwischen generell Fans und Mannschaft, weil der einfach auch diese super sympathischen Interviews und dann hockt er auf der Bank und sitzt, das singt da hier die Gesänge mit und sowas und ja, vielleicht ist er auch Marketingprofi, aber vielleicht möchte ich das auch einfach ein bisschen glauben, dass der einfach so ein Typ ist und ich kaufe ihm das auch ein bisschen ab, dass der sich wohlfühlt und dass der auch auf Gehalt verzichten würde und dass der unbedingt bleiben will. Und ich glaube, der pusht auch, das ist so ein Typ, den möchtest du im Freundeskreis haben, weil der pusht dich für alles. So, der pusht dich dafür, dass du schaffst, morgens aus dem Bett zu kommen, wenn es dir schlecht geht. Der steht neben dir und jubelt dir zu dafür, glaube ich, und applaudiert dir noch. Und ich glaube, dass es für die Mannschaft wahnsinnig wertvoll ist und wie gesagt, es auch einfach schafft, das Umfeld abzuholen, was dann umgekehrt der Mannschaft wieder viel geben kann. Und da ist Undaf für mich einfach selbst, und das als Leihspieler, ja, als Neuzugang, da ist Dennis Undaf für mich wahnsinnig symbolisch für das, was da irgendwie passiert ist diese Saison.
Darf ich auch noch zwei Spieler?
Ja, ich wollte genau fragen, also ich persönlich finde immer noch, dass einer jetzt noch so ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber vielleicht kommst du gerade auf den. Jetzt bin ich mal gespannt.
Also für mich sind es zwei, ich entscheide mir aber an den Verein, zum einen Nübel, der ich glaube in Monaco keine so leichte Zeit hatte, also alle Monaco-Fans, mit denen ich gesprochen habe, die waren froh, dass er weg war, der nach München nicht zurück konnte, weil Manuel Neuer einfach nicht aufhört, Fußball zu spielen und der dann kommt und ich glaube am zweiten Spieltag, war es das zweite Spiel oder das dritte Spiel, die Leute anfangen Nübel, 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 Nübel zu rufen und genauso wie ich mich nicht erinnern kann, jemals jemand bei uns auf dem Zaun stand, kann ich mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ernsthaft ein Torwart mit Sprechchören gesungen wurde, also nicht Ulle, 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 wenn er mal wieder den Ball in Seiten ausgekloppt hat, sondern jetzt ohne unironisch ein Torwart gefeiert wurde bei uns. Also ich glaube nicht mal Kobel hat so viel Zuneigung bekommen damals und der war ja schon echt gut oder ist gut. Genau, aber auf wen ich raus möchte, ist Dergiu. Weil klar, der war schon U-Nationalspieler in der Schweiz. Aber auch da haben wir damals gedacht, ja, okay, der ist jetzt Backup für rechts, der wird vielleicht ein paar Spiele machen, ja. Und es spielte einfach Europameisterschaft. Gut spielt das auch nicht ständig, nicht so wie unser anderer Neuzugang, auf den wir später noch vielleicht kurz zu sprechen kommen. Aber trotzdem, dass jemand, der bei uns, der zu uns kommt, irgendwie, und genauso wie Mittelstädt auch, und mit dem du überhaupt nicht planst, und zack, spielt er auch eben. Also deswegen Stergio finde ich auch ganz, ganz krass, wie der sich entwickelt hat.
Und dazu noch Goalgetter Qualitäten hat. Ich meine, wie er das Tor gegen Bayern gemacht hat,
ja,
das hätten andere Stürmer hätten sich da die Beine gebrochen.
Ja, das stimmt.
Also das Tor, also Moment, du bist Abwehrspieler, das weißt du schon, ne? Also das war so für einen Abwehrspieler echt sehr, sehr nice. Absolut. Ja, genau, Nübel war für mich einfach auch so ein wahnsinnig wichtiger Faktor die Saison. Und der einfach dazu extrem mitgeholfen hat, dass die Abwehr Vertrauen hatte, weil das war die Saison davor nicht, die Jahre davor nicht. Da war einfach, wenn da ein Torhüter eine Unsicherheit oder ein Unsicherheitsfaktor ist oder du als Abwehrspieler nicht weißt, scheiße, ich habe es jetzt verdattelt, Fakt, der Keeper wird's auch, der holt jetzt der holt das Ding jetzt nicht raus. Beim Nübel, da weißt du halt als Abwehrspieler, okay, ich habe es vielleicht verkackt, aber der holt das Ding ziemlich sicher noch raus. Und es gibt ja natürlich als Abwehr, als ganzer Abwehrverbund einfach auch noch wahnsinnig viel mehr Selbstvertrauen. Und da kannst du ganz anders, meiner Meinung nach, spielen, wenn du weißt, du hast einen Nübel im Tor, wie, naja, Unser Müller, hat er eigentlich in Freiburg irgendwann mal gespielt? Ich weiß gar nicht.
Im Pokal, glaube ich, oder?
Pokal, weiß ich. Ich krieg's gerade.
Ja, ich glaube im Pokal, ja.
Und das macht halt einfach auch viel und hat mit Sicherheit viel dazu beigetragen, dass wir eben auch nicht nur im Sturm sehr gut waren, sondern die Abwehr einfach auch wahnsinnig stabil war. Auch das haben wir ja schon lange nicht mehr erlebt. Wir haben jetzt mal bis auf das, das 3-0 gegen die Bayern, wo wir 3 Tore gefangen haben, ja, das 3-3 noch gegen Heidenheim. Aber ansonsten haben wir gar nicht so viele Gegentore mehr gefangen. Das kennt man auch nicht. Normalerweise gehört ja in der Saison irgendwie so ein Spiel mit 4 Gegentoren oder 5 gerne mal dazu. Okay, ich glaube, ich habe ein Spiel verdrängt. Ich habe ein Spiel verdrängt von dem Weiß. Die Mannschaft gibt's ja nicht, also konnten wir auch nicht gegen die, also, weißt du?
Eben.
Kann ja gar nicht funktioniert haben.
Gibt's nicht, auf keinen Fall.
Ja, genau.
Also, ja, aber ich finde gerade das, was ihr jetzt über Nübel sagt, passt für mich so wunderbar zusammen zu dem, was Sarah gesagt hat, mit dass man da das Gefühl hatte, ja, mit der Mannschaft und der ganzen Körpersprache und alles, weil man sieht ja, wenn wir in der Kurve sind, das sieht halt auch sein Torhüter. Und wenn da schon einer dasteht, der wirklich auch ein breites Kreuz mal macht und auch wirklich dasteht und nicht schon so. Und ich mochte Flo Müller wirklich. Also nichts gegen den Kerl, ist, glaube ich, auch ein absolut netter Mensch und alles. Nur war in der falschen Situation einfach bei uns, weil wir nach Gregor Kobel schon, oder von Gregor Kobel, denke ich, ein bisschen verwöhnt waren, der sich auch brutalst entwickelt hat bei uns. Und dann wirklich mal wieder, wie ihr es gesagt habt, einen Torhüter da zu haben. Und das ist was, was halt auch dann nicht nur auf die Abwehr ausstrahlt, sondern halt auch auf die Kurve. Und dann wächst auch was zusammen. Und da fand ich es auch ganz, ganz stark von der Cannstatter Kurve auch gleich zu signalisieren, okay, wir haben im letzten Jahr vielleicht das ein oder andere Torhüter-Problem gehabt. Wie kriegen wir das hin, dass wir unseren Torhüter da stärken? Ja, dann feiern wir den halt auch mal gleich mit Sprechkörnern und sowas und bauen den damit auf nach dem Spiel gegen die, wo Martin nicht
aussprechen möchte. Wo ich verdrängt habe. Ohne Scheiß, das habe ich echt voll verdrängt. Das lag mir gerade so total absurd, dass wir diese Saison mal mehr als 3 Gegentore. Das kann gar nicht sein.
War ja auch noch relativ früh in der Saison.
Richtig. Das war noch zu dem Zeitpunkt, wo man gedacht hat, naja gut, scheiße, das erste Spiel gewonnen, 3 Punkte gegen Abstieg, nächste auf die Fresse bekommen, okay, geht wieder los wie immer. Man muss gar nicht sagen.
Ja, ja, ja.
Aber das ist, finde ich, noch ein ganz guter Punkt, weil das war, das war mit Sicherheit so ein Downer in der Hinrunde. Was war für dich, Sarah, so ein Downer, also so ein Saisonauftakt, haben wir gesagt, also Rückrunde war nicht so, aber wo hast du mal so einen Tiefpunkt gehabt? War das für dich zufälligstes DFB-Pokalspiel? Oder hast du einen anderen Punkt, wo du sagst, fuck, da hat's mich so ein bisschen hat der Verein mich auf dem falschen Fuß erwischt?
Es war das Pokalfinale. Ja, genau, in meinem Kopf waren wir im Pokalfinale, aber es war, nee, ja, es war das Pokalfinale. Ich dachte, Mann, nein!
Viertelfinale.
Viertelfinale, danke, Lennart. Es war das auf jeden Fall hundertprozentig, weil das mit Abstand die bitterste Niederlage in der Saison für mich war. Ja, es gab ja auch nicht so viele Spiele, die das Potenzial zum Tiefpunkt hatten. Das kommt ja noch dazu. Aber das war sehr, sehr frustrierend. Wobei ich sagen muss, ich war ähnlich angesäuert bei dem Rückrundenspiel gegen Leverkusen. Da muss ich mich auch im Nachhinein bei meiner Familie entschuldigen. Ich glaube, mein Opa denkt anders, seit er dieses Spiel mit mir geguckt hat, über mich. Weil ich glaube, mein Opa hat mich noch nie so ausfällig gesehen. Aber da war ich richtig sauer, weil ich dran geglaubt habe, dass wir dieses Spiel gewinnen können und wir die Ersten sein können, gegen Leverkusen gewinnen. Also tatsächlich, meine 2 Tiefpunkte in der Rückrunde hingen beide mit Bayer Leverkusen zusammen. Ja.
Wahrscheinlich bei von euch 2 auch niemand anders, oder groß?
Ja, also das ist die beiden Spiele. Also beim Pokalspiel war ich vor Ort und habe gedacht, komm, jetzt Verlängerung kriegen wir hin. Und dann dieses Scheißding. Ja, und also dieses Ligaspiel, also da kann ich mich immer noch drüber aufregen. Also das war einfach nur Beschiss.
Also, das war leid. Auch also, einfach nur frech. Ich will nicht schon wieder ausfällig werden, aber Ja, ich musste vorhin grinsen, als Chris meinte, sein Friseur regt sich immer noch über das Pokalspiel auf. Ich auch. und auch immer noch über dieses Rückrundenspiel. Und ich werde immer noch vielleicht manchmal ein bisschen sauer, wenn ich Robert Andrich sehe, weil die Art und Weise, wie der Typ Fußball spielt. Ich weiß, dass das genau das ist, was der erreichen will. Und deswegen würde ich es ihm eigentlich gerne nicht gönnen. Aber er schafft es trotzdem. Es macht mich wahnsinnig aggressiv, Fußballspielen zu sehen. Boah.
Ich glaube, ja. Das Schlimme ist ja bei dem Viertelfinale einfach gewesen, wären da noch Leipzig, Dortmund, Bayern, alle noch dabei gewesen, hätte ich gesagt, jo, okay, wir haben mal die nächste Runde rausgeflogen. Aber wenn du siehst, dass...
Wären wir nicht. Wir hätten gegen die alle gewonnen.
Genau, eh klar.
Das war ja auch nicht diese Saison. Entschuldigung.
Wenn du halt siehst, dass die danach gegen Düsseldorf gespielt haben und ans Finale gegen Kaiserslautern, dann denkst du, fuck. Weil es ist so wirklich... Das war so ein Titel, der war wirklich machbar gewesen. Also er wirklich mehr als machbar gewesen. Und das macht es, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr ärgerlich, wie wenn es einfach nur ein Viertelfinal aus gewesen wäre, wo du sagst, ja, okay, da es wäre jetzt nur alles, wäre gar nicht so einfach geworden. Aber Düsseldorf und Kaiserslautern, muss ich sagen, hätte ich uns zugetraut, dass wir die beide geschlagen hätten. Also da hätte ich jetzt echt gesagt, ja, das ist drinnen. Das liegt dieses
so im begleitet ja auch noch von dem Umstand, dass du auch eine Bundesliga-Saison gespielt hast, wo du in jedem anderen Jahr gefühlt Meister geworden wärst. Und du auch wegen Leverkusen diesen Titel, den du dir verdient hast, nicht gekriegt hast. Und dann ist es auch noch Leverkusen. Und ich glaube, dass diese Kombination aus allem, also es wäre nie so einfach gewesen, Pokalsieger zu werden. Ich hätte es dem VfB nie so zugetraut, wie in dieser Saison. Und das Gleiche mit der Meisterschaft. Das ist sehr frustrierend. Das ist sehr, 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 sehr frustrierend gewesen, muss ich sagen. Und ein Berlin-Wochenende Pokalfinale zusammen mit lautern Fans zu feiern, es wäre so fantastisch gewesen. Es wäre so toll gewesen. Deswegen, ja. Ja,
vor allem, stell dir mal vor, wir hätten am 18. Mai den Bayern in letzter Sekunde auch die Meisterschaft entrissen hast, dann hätten wir, glaube ich, das Stadion abgerissen. Also es war ja so schon geil, dieses 4-0 gegen Gladbach, aber stell dir vor, da wäre es noch um den Titel gegangen. Gut, da hätten die Bayern wahrscheinlich nicht verloren. Aber trotzdem, wäre komplett das Stadion wirklich abgehoben, glaube ich.
Da darf man dann wirklich überlegen, ob die Bayern dann diese Saison so zu Ende gespielt haben. Ist egal, aber Sarah hat absolut recht. Das ist, wenn du auf die Punktezahl anguckst, und das ist ja wirklich das Krasse, ja. Wir haben mehr Punkte gehabt als in unserer Meistersaison. Ja. Also das und du bist halt trotzdem nur Zweiter und das auch noch mit riesigem Abstand an. Bei Leverkusen, also ich kann nur rein, also wirklich sportlich drauf geschaut, haben die eine Wahnsinnssaison gespielt, Wahnsinnsfußball gespielt. Kann ich nur den Hut vorziehen. Aber dann kommt halt mein Traditionsmartin durch und der sagt halt, die Mannschaft dürfte überhaupt nicht in der Bundesliga sein und dann kotzt sich's halt doch ein bisschen an. Na?
Ja, das kommt auch noch dazu, dass sich dieser Mannschaft, wie die Fußball gespielt hat und mit Xabi Alonso als Trainer, wirklich alles gegönnt hätte bei den meisten anderen Vereinen. Die Betonung hier ganz klar auf Vereine auch. Bei Leverkusen, ja, es war insgesamt frustrierend und Robert Andrich ist für mich das Symbolbild dafür und deswegen finde ich den Typ, glaube ich, so scheiße. Aber ich glaube, wir wollen eigentlich auch gar nicht so viel über Vereine reden, die gar nicht relevant sind. Ne?
Richtig. Aber gut, ich finde es viel, 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 viel spannender, über was wir uns gerade hier so unterhalten, mit was uns so wirklich frustriert hat. Wenn uns das nämlich jetzt vor einem Jahr jemand gesagt hätte, hey, ihr werdet nächstes Jahr frustriert sein, dass wir ganz knapp gegen Leverkusen verlieren und ganz knapp es nicht schaffen, die Ersten zu sein, die sie schlagen und am Ende Zweiter sind, hätten wir alle wahrscheinlich gesagt, egal was du zu dir nimmst, nimm davon weniger. Deswegen eigentlich ist es auch ein bisschen schön, dass wir uns darüber aufregen können.
Ja, das gehört ja zur guten Ton des VfB-Fans. Du musst dich über irgendwas aufregen. Ja?
Gebuddelt immer.
Das ist selbstverständlich. Und viele VfB-Fans konnten sich dann immer noch wahnsinnig gut über die Schiedsrichter aufregen. Wobei ich persönlich muss sagen, also ich fand es, ich hatte nicht das Gefühl, dass die große DFB-Verschwörung, DFL-Verschwörung gegen uns gab. Gut, es waren mit Sicherheit ein paar Entscheidungen, wo du sagst, ja, nicht so geil. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir uns nicht beschweren. Wir sind nicht groß benachteiligt worden. Es sind nicht lauter Spieler vom Platz gestellt worden und sind nicht 20 Tore zurückgepfiffen worden. Grüße an Mario Gomez, der hat es schon ganz anders erlebt. Also so gesehen, ich fand es jetzt nicht irgendwie großartig wild und ich hatte nicht das Gefühl, wie manche hatten, dass es da die große DFL-Verschwörung gegen den VfB gab. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Also
eigentlich nur Daniel Schlager und Felix Zweier, oder?
Gut, 2 ist eh durch, oder? Das ist der Typ bei der EM, pfeift es eh einen Witz mit Anlauf, ja, also.
Aber Flager, der noch das Pokalspiel gegen Frankfurt die Saison davor gepfiffen hat, das Halbfinale, und den dann wieder bei so einem Spiel anzusetzen, ist ne, egal. Aber wir wollen uns nicht drüber ärgern.
Genau, auch richtig.
Hot, übrigens. Genau, die Saison, die 73 Punkte, wir haben 91, 92 auch 73 Punkte geholt, umgerechnet, aber da waren es halt auch mehr Spiele.
Genau, da waren es also, 20 Mannschaften.
Genau, ja. Also
die beste 4 Spiele mehr,
die beste Bundesliga-Saison aller Zeiten.
Und das ist halt wirklich, es kam einfach aus dem Nichts, ne? Und wenn man jetzt noch so ein bisschen guckt, es war ja nicht so, dass das Einzige, was dieses Jahr geil beim VfB war, also die erste Mannschaft, okay, Heureka, geil, super. Aber es waren ja auch noch andere VfB-Mannschaften, die auch noch gut waren. Und das rundet die Saison irgendwie noch so ab. Ich glaube, ihr erinnert euch alle an den letzten Spieltag. Ich weiß nicht, ob es absichtlich oder ja, natürlich war es absichtlich, dass dann das Spiel von der zweiten in Reutlingen stattgefunden hat. Das lag vor allem, glaube ich, auch drauf, weil schon für die EM in Degerloch, glaube ich, der Rasen und was weiß ich gemacht worden ist.
Ja, genau.
Das war eigentlich, glaube ich, der Hauptgrund. Ja, und dann bist du im Stadion, es fühlt sich eh schon alles irgendwie gut an. Ich glaube, man führt zu dem Zeitpunkt 1 oder 2-0 und dann steigt auch noch, kommt noch die Meldung, dass die zweite Mannschaft wieder in die dritte Liga aufsteigt. Fairerweise muss ich sagen, ich bin kein großer Fan davon, dass zweite Mannschaften in der dritten Liga spielen. Aber, nachdem wir den Stuttgarter Kickers den Aufstieg versaut haben, fand ich es dann doch ganz lustig.
Ja, genau, genau das war's. Also, jetzt.
Entschuldigung.
Mit Abpfiff dieses Spiels, sage ich auch, oder mit Abpfiff des Spiels der ersten Mannschaft, der ersten Herrenmannschaft, war ich dann bei dir, Martin, so eigentlich finde ich das nicht schön für die dritte Liga. Aber in der Situation, in der Kurve, bei schönem Wetter, bei der Aussicht auf die Vizemeisterschaft und einfach Partystimmung im Block, um diese Saison abzuschließen und dann wird halt noch angezeigt, so ja, jetzt kommt der Aufstieg und halt ausgerechnet auch noch die Kickers überholt. Das war in dem Moment, in der Situation ziemlich witzig. Im Nachhinein, naja.
Nein. Genau. Wie gesagt, ich glaube, das sind, ich weiß nicht, ob irgendjemand in der Runde widerspricht, aber dieses, wie gesagt, dieses zweite Mannschaft in der dritten Liga ist nicht so geil, vor allem halt für die ganzen anderen Mannschaften, die da sind. Und jetzt hast du mit Hannover, mit Dortmund, Dortmund, ja,
doch, genau.
Dortmund und VfB 3 zweite Mannschaften und das ist halt einfach, na. Aber mich freut's wahnsinnig für die Jungs, ja.
Ja, das ist Freiburg 2 ist doch
Freiburg ist abgestiegen.
Genau. Ja, aber das ist, du hast schon recht. Also ich finde es auch so schwierig mit den zweiten Mannschaften. Wegen mir macht da eine extra Liga draus, dann ist vielleicht auch nochmal was anderes. Aber mit der Hintergrund, dass es heißt, ja, nee, geht, finde ich es dann allerdings ganz gut, dass die da spielen. Und was mich auch richtig freut, das ist jetzt wieder so ein Schwabending, das freut mich jetzt eh schon, dass man die Spiele auch wirklich bei Magenta Sport sehen kann, ohne jetzt Werbung für die machen zu wollen. Aber ich habe Magenta Sport wegen dem Eishockey, habe jetzt so mitgekriegt, so ja, läuft da auch EM, das ist auch mal ganz gut. Und jetzt sehe ich nächste Saison in VfB 2 da auch noch kicken, also ist schon mehr wert.
Ja, also ich sehe es ähnlich, es zweite Mannschaften haben eigentlich in der dritten Liga nichts zu suchen. Nur wenn die Regeln so sind, wie sie sind, sehe ich das als VfB sich natürlich schon gut, dass die Distanz zur ersten Mannschaft geringer ist, weil das war ja auch ein Problem in den letzten Jahren. Und für mich hat es so ein bisschen was Nostalgisches. Weil der VfB ja, nachdem die dritte Liga gegründet wurde, da also einfacher Gründungsmitglied mit der zweiten Mannschaft hat er auch jahrelang gespielt. Und das ist für mich so ein bisschen auch Erinnerung an die gute alte Zeit, so in den 2000ern, als zum einen die erste Mannschaft oben mitgespielt hat und die zweite Mannschaft dann auch irgendwie in der dritten Liga gespielt hat, auch wenn es natürlich damals schon problematisch war für die anderen Vereine, weil wir natürlich keine große Fankultur bei der zweiten Mannschaft haben, anders als beispielsweise Dortmund, da kommen ja teilweise richtig viele Leute mit, aber bei uns eben nicht.
Also und, ja. Wenn du sagst, also aus welcher Ansicht es halt echt wirklich gut ist, ist, dass es sportlich natürlich wieder die Möglichkeit gibt, dass manche Spieler halt eben vielleicht einen Verein nicht verlassen müssen, weil sie sagen, okay, ich probiere das mal mit der dritten Liga oder da ist, wie du sagst, der Abstand nicht so groß. Und wenn man es jetzt so ein bisschen historisch betrachtet, das ist ein guter Punkt, den du gesagt hast, gerade so in den 2000er oder so war ja, sei es unter Magath oder dann später Richtung Meistersaison, war ja die zweite Mannschaft wahnsinnig wichtig für den VfB, weil da eben junge Spieler rangeführt worden sind und dann übernommen worden sind. Und vielleicht gibt uns das die Hoffnung, dass auch vielleicht mal wieder eben aus der Jugend, also quasi aus dem Jugendbereich, dem Nachwuchsbereich, aus dem NLZ wieder Leute hochkommen und den Weg eben nicht irgendwie Umwege ausleihen und irgendwie, sondern halt über die dritte Liga und dann hochkommen, so wie das einige davor auch mal geschafft haben. Das ist dann vielleicht, also rein vom Sportlichen her, könnte das ein netter Nebeneffekt sein. Da darf man mit Sicherheit gespannt sein, wie die sich in der dritten Liga schlagen. Wie gesagt, also rein sportlich hat mich wahnsinnig für die Jungs gefreut. Die sind jetzt ja auch, und wir waren jetzt sogar noch zwei Ligen tiefer und sind jetzt über die Jahre wieder hochgekommen und jetzt in der dritten Liga. Das ist auch schon echt eine coole Entwicklung. Wobei, dann können wir noch den Schwenk oder den Dreh noch zu U17 und U19 machen. Die waren dieses Jahr wirklich nicht so gut, aber ich meine, das ist ja immer so, dass mal stärkere Jahrgänge, mal nicht so starke Jahrgänge. Dieses Mal war keiner in der Endrunde und auch in keinem DFB-Pokalfinale. Interessanterweise, aber durch die Qualifikation des VfB in der Champions League spielt die U19 nächste Saison Youth League. Und das ist natürlich nicht ganz uninteressant. Da messen die sich natürlich auch nochmal mit ganz anderen Leuten. Ob es der U19 so gut tun wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob die das gewohnt sind, da einfach noch mehr Spiele abzureißen. Aber da stecke ich zu wenig drin in dem Juniorenbereich, was das für die heißt. Oder ob man da auch noch schaut, noch ein, zwei Spieler dazu zu bekommen. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand von euch schon was mitbekommen hat, wie da so die Pläne sind.
Ich weiß nur, dass die, nee, wie die Pläne sind, weiß ich nicht, die Kaderplanung. Ich weiß nur, dass die dass die nationalen Wettbewerbe nächstes Jahr revolutioniert werden. Diese klassischen Ligen werden, glaube ich, abgeschafft. Das wird eh umgestellt alles im Jugendfußball, in den oberen Jahrgängen. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie groß dann die Mehrbelastung ist und wie viele Spiele die letzten Endes machen. Aber ich weiß nur, dass es, keine Ahnung, der Film Meißel kann uns das wahrscheinlich auch im Detail erklären. Ich habe es gerade nicht parat. Ich weiß nur, dass da auf jeden Fall auch eine, dass da was umgestellt wird. Also dass wir nicht mehr diese klassischen 24 Spiele, Saisons haben mit Hin- und Rückspiel und der Tabelle. Das sieht irgendwie anders aus. Ich weiß noch nicht viel.
Okay. Ja. Und dann, um noch so diese VfB-Mannschaften abzurunden, die Fußball spielen, haben wir ja seit geraumer Zeit eine Frauenmannschaft und die hat sich diese Saison endlich das gesteckte Ziel geschafft und ist in der Oberliga Meister, hat die Meisterschaft gewonnen, steigt auf in die Regionalliga, was im Frauenfußball die dritthöchste Liga ist und hat noch den WFV-Pokal gewonnen. Und ich glaube, Sarah, du warst auch ein paar Mal vor Ort, wenn ich das richtig im Kopf hatte.
Ja, nicht so oft, wie ich gerne wollte. Ich war beim letzten Heimspiel zumindest vor Ort, wo es dann noch nicht ganz gereicht hatte. Was aber passiert ist an dem Tag, ist, dass die zweite Mannschaft der VfB-Frauen auch Meisterinnen geworden, also die sind auch Meisterinnen geworden und aufgestiegen. Und die U17, genau.
Genau. Ich habe ja neulich einen Artikel geschrieben und da hat mich der Marc Nikolai schlecht noch darauf hingewiesen, nachdem ich das auch immer so ein bisschen zusammengefasst habe, hat er mich extra noch darauf hingewiesen, dass die zweite und die U17 auch souverän in ihren jeweiligen Spielklassen Meister geworden sind.
Ja.
Genau. Damit habe ich damit auch genügend getan. Ja.
Genau, es braucht die Frauen zur Meisterschaft dieses Jahr in Stuttgart. Das wollte ich unbedingt sagen.
Ja, und ich finde es irgendwie, also ne, ja, kann man drüber streiten, was zweite Mannschaften in der Liga zu suchen haben. Aber wenn du dir mal die Bilanzen der VfB-Mannschaften anguckst, jetzt mal die U19 und die U17 bei den Herren ausgenommen, du bist Vizemeister geworden, du bist Regionalligameister geworden, du bist Oberligameister geworden, hast noch einen WFV-Pokal geholt, also du hast quasi überall oben mitgespielt und bist in zwei von drei Fällen bist Meister geworden und bist aufgestiegen. Ich finde es immer noch so krass. Also weil du jahrelang gewohnt warst, okay, Frauenmannschaften gab es ganz lange sowieso nicht. Die U21 krebst da irgendwo rum und die erste auch, ja, und das ist irgendwie so, na gut, die U19 holt einmal den DFB-Pokal, aber das war's. Und jetzt hast du halt aber diese krassen, da ein Aufstieg, die Frauen spielen dann nächstes Jahr auch DFB-Pokal. Darf man auch nicht
richtig
vergessen.
Genau.
Da freue ich mich auch schon drauf und die spielen auch Regionalliga, dann spielen die auch ein bisschen weiter im Norden, da konnte ich, also was jetzt, also von Stuttgart aus gesehen, da kann ich ja vielleicht auch mal hin. Ja, also ich finde es irgendwie cool. Und dritte Liga sowieso dann halt auch spielerisch zumindest für die zweite Mannschaft echt cool. Also ich finde irgendwie so, ich fasse es immer noch nicht alles so ganz, dieser geballte Erfolg beim VfB.
Das ist
grad, unglaublich, ja.
Gerade ganz interessant, Thema Frauenfußball, da werden ja die Ligen werden teilweise aufgestockt und wenn ich das richtig habe, ist es so, dass in der Saison jetzt in den nächsten von den Regionalligen alle Meisterinnen entsprechend aufsteigen, was ja bis jetzt nicht der Fall war, weil sie die Liga aufstocken. Ich vermute mal, der VfB wird noch nicht so weit sein, um da gleich um den Titel mitzuspielen, aber ich fand es einfach einen netten Nebeneffekt, also oder was heißt Nebeneffekt, Nebeninfo, dass es nächste Saison reicht ja quasi, reicht, hört sich total einfach an, reicht die Meisterschaft, um dementsprechend in die zweite Liga aufzusteigen.
Wobei die Südstaffel, die steigt immer direkt auf.
Ah, okay.
Hab ich schon irgendwo gelesen. Also die würden.
Also es war immer Norden, okay. Es war Nord.
Ja, genau. Ja, okay. Genau, die anderen müssen sowieso Relegationsspiele machen, aber weil die Südstaffel wahrscheinlich so spielerisch stark ist, keine Ahnung, sind die immer direkt aufgestiegen in die zweite Liga. Aber ja, du musst halt trotzdem Meister werden.
Wir hatten es ja gerade von zweiten Mannschaften in der dritten Liga. Ich finde es ja beim Frauenfußball noch viel krasser. Da ist ja in der zweiten Liga hast du relativ viel Zweitvertretungen. Also da ist es ja viel näher dran. Also da ist nach dem Motto, da spielt, ich glaube, es sind ein, zwei jetzt sind abgestiegen, aber es war irgendwie so, da war Hoffenheim 2, Bayern 2, was weiß ich, Wolfsburg 2, waren da in der zweiten Liga, also quasi direkt die Liga unterhalb von wo die erste Mannschaft spielt. Das fand ich krass, weil das ist für mich so wirklich so, ich sag's, naja, das, im Zweifelsfall steigt da der vierte oder fünf platziert auf, weil die anderen ja nicht aufsteigen können. Und zum Beispiel eine Mannschaft, wo wir jetzt am letzten Spieltag dann an die VfB-Frauen mit 1-0 gewonnen haben. Sand, also das war ja Sand 2 und Sand 1 spielt ja eben, zum Beispiel in der zweiten Liga. Also das fand ich wirklich krass, dass da die Abstände nicht so sein müssen, wie es zum Beispiel ja eher in den Männerligen dementsprechend ist. Also dass du einfach, du kannst ja nicht, von der dritten darfst du ja nicht aufsteigen in die zweite, weil in der ersten Bundesliga spielt ja schon ein Verein von dir. Fand ich interessant, dass da die Regelung einfach anders ist. Ich weiß nicht, wo das historisch herkommt oder ob das so einen Grund hat, aber das ist mir da irgendwie aufgefallen, nachdem ich da jetzt zum ersten Mal so diese zweite Liga mir mal ein bisschen näher angeguckt habe, was davor zugegeben jetzt nicht so direkt in meinem Interesse lag.
Ja, und wisst ihr, wer auch in der Regionalliga spielt? Der KSC.
Ja, richtig, genau.
Also bei den Frauen.
Ja, ja, genau.
Ein richtiges Derby nächstes Jahr.
Derby-Time. Ja, was sollen wir sagen? Wir haben es gesagt, es war eine überragende, sportlich überragende VfB-Saison, wirklich in allen Fußballteilen, sei es eben der Nachwuchs gewesen, seien sie Frauen gewesen und natürlich die Bundesligamannschaft. Es war eine krasse Saison und ich kann eigentlich von meiner Seite aus nur sagen, versucht euch dieses Gefühl oder echt, behaltet euch das in verdammt guter Erinnerung, weil ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der Heureka und Jubel und es wird alles so super. Ich bin ja eher immer so ein bisschen, andere würden sagen, eher negativ. Ich bin eher vorsichtig und realistisch und ich glaube einfach, die nächste Saison wird deutlich schwieriger, weil einfach die Mannschaft wird sich verändern und so weiter und so fort. Das heißt einfach, wir müssen einfach versuchen, die Mannschaft dieses Gefühl, so gut es geht, festzuhalten, wie gesagt, einzufrieren, dass wir lange, lange davon zehren können und uns lange daran erinnern können, wie geil diese Saison 23, 24 mit der Mannschaft, mit der Stimmung und allem war. Das ist eigentlich so mein einziger Wunsch, den ich habe, weil wir gucken ja im zweiten Teil so ein bisschen noch den Ausblick, aber das ist so für mich jetzt als Abschlusswort für diesen sportlichen, ja, Rückblick auf die Rückrunde, so mein Wunsch für uns alle Fans, dass wir da möglichst lang noch das in guter Erinnerung behalten.
Hundertprozentig. Und egal was nächstes Jahr passiert oder nächste Saison, egal wer kommt und geht, egal was passiert, wir alle hören nächste Saison die Champions League Hymne im Neckarstadion und das hättest du mir vor einem Jahr auch nicht erzählen können. Und das ist, was bleibt. Und worauf ich mich so freue. Und ich werde so weinen in der Kurve, weil das so viel bedeuten wird. Und das ist, was bleibt von der Saison.
Also ich glaube, wir können ohne großen Pessimismus sagen, dass es so eine Saison wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht wieder geben wird, weil die einfach so einzigartig war. Und ja, ich kann mich da nur anschließen. Die Saison war schon geil. Und wir ernten nächstes Jahr noch die Früchte dieser Saison, egal wo wir dann am Ende landen, das passt egal, wo wir am Ende landen, war einfach, dass wir wieder in der Champions League spielen. Ich habe dieses Gefühl schon fast über, also sowieso internationale Spiele, ich habe das schon fast wieder vergessen. Champions League erst recht. Das waren auch immer ganz große Abende. Man hat es damals so, hast schon irgendwie für selbstverständlich genommen, so in den späten 2000ern, so um 2010 rum, weil man halt zweimal in 3 Jahren Champions League gespielt hat. Aber es ist es halt nicht. Es wird nie sein für den VfB. Und deswegen ist es halt, es ist echt besonders. Und ich freue mich auch schon richtig drauf, sozusagen dann noch aus dieser herausragenden Saison noch die Früchte zu ernten und Champions League Spiel zu gucken im VfB.
Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir in ein paar Jahren sagen, ey, wisst ihr noch, Saison 23, 24, da hat's angefangen.
Ich hätte jetzt gesagt, du heißt Jens, aber ihr wisst doch, wen ich raus will. Es ist halt mit hier gegrüßt, mein Oberoptimist Jens. Das hat sich nach Jens angehört. Finde ich schon gut, dass du seinen Teil übernommen hast, weil der ist mit Umzug und so weiter beschäftigt. Deswegen kann er heute auch nicht dabei sein. Es war, würde ich doch sagen, ein wunderbares Schlusswort. Und damit können wir die Saison mit einem guten Gefühl, denke ich, wirklich verabschieden. Und den zweiten Teil, abseits des Platzes, so ein bisschen Ausblick, was schon im Sommer gerade passiert ist. Den hört ihr dann bei den Kollegen von Rund um den Brustring. In diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Ciao. Auf Wiederhören.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.